So, der Friedemann hat gelesen aus Johannes 15, den Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist ja so eine interessante Frage, wie viel Zufall es denn gibt. Also für mich gibt es keinen Zufall. Was lernen unsere Kinder in der Schule? Evolutionstheorie, Zufall. Ein Urknall und ein Zufall. Also ich glaube das nicht. Ich glaube an einen Gott, der einen Plan hat. Von Anfang an hatte Gott einen Plan. Und da gibt es keinen Zufall. Auch du bist nicht Zufall. Er sagt sogar, bevor du in deines Mutters Leib warst, hat er dich erkannt. Durch sein Geschöpf. Er hat dich geschaffen. Und dieser Vers sagt uns sogar, dass das, was uns im Leben begegnet, nicht wirklich Zufall ist, sondern er hat schon Werke bereitet für uns, die wir dann erlösen können oder lösen können. Gott hat einen Plan. Und der Plan Gottes, der geht darüber hinaus jetzt, wie zum Beispiel der Mensch geschaffen wurde. Da geht weit darüber hinaus, weil er über diese Welt hinausgeht. Der Plan Gottes, der reicht ja in die Zukunft, in die Ewigkeit, in dem, was nach dem Tod kommt. Das glauben wir, dass es nicht alles aus ist mit dem Tod, sondern dass es weitergeht. Und wir haben einen Gott, und das ist ja so toll, obwohl er es uns schwer macht. Also es ist ein Gott, der Gemeinschaft haben will, ein Gott, der Familie haben will, ein Gott, der Seelen um sich haben will. Ja, und jetzt lässt er uns hier so ein trockenes Buch, das auch noch ziemlich schwer zu lesen ist, übrig, um uns das alles zu sagen, aber es hilft alles nichts, es ist trotzdem so. Es ist kein Zufall, es ist nichts ein Zufall. Das Problem, das mit Adam und Eva in die Welt gekommen ist, ist einfach die Sünde. Gott will in Zukunft Seelen um sich haben, aber er will keine schmutzigen Seelen, er will saubere Seelen um sich haben. Und seit Anfang versucht Menschheit sauber zu werden. Wir lesen es im Alten Testament, die Opfer, die gebracht wurden, mit der Bitte um Vergebung. Aber das Problem ist halt, dass nur wirklich total saubere Seelen zu Gott kommen können. Aber auch das wusste er. Hat auch einen Plan gehabt, er hat genau gewusst, wir schaffen das nicht. Also wenn du versuchst, jetzt einen Tag lang ein richtig guter Mensch zu sein, viel Glück. Mal sehen, was da draus wird. Das fällt sogar für einen einzigen Tag, fällt es brutal schwer. Weil im Maßstab Gottes ist jedes Wort, das deinen Mund verlässt, etwas, was er wägen wird. Noch schlimmer, das Wort, das deinen Mund nicht verlässt, wenn du was hättest sagen sollen, was Gutes, und hast nicht gesagt. Also der Maßstab Gottes ist so, da sagt er uns in seinem Wort, ihr seid alle Sünder. Egal wie euch anstrengt, ihr seid alle Sünder. Nur will er uns mit dieser Last ja nicht allein lassen, sondern er weiß genau, Sünde trennt die Seelen von mir und ich will, dass sie zu mir kommen. Also es braucht etwas, was die wieder reinwäscht. Die selber können es nicht. Völlig wurscht, wie lange sie auf ihren Knien um die Gegend rutschen, das schaffen die nicht. Ich brauche ein perfektes Opfer. Und das perfekte Opfer, das kann nur Gott selber sein. In seinem Sohn Jesus Christus. Das einzige Opfer, das groß genug ist, dass es diese Sünden alle wegschafft. Und deshalb hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Deshalb sind wir jetzt auch in einer Zeit, dieser Osterzeit, die uns daran erinnern soll, an dieses Opfer. Und die Bibel berichtet uns von Jesus, der gelebt hat, der Gottes Willen weitergegeben hat, der aber genau gewusst hat, also meine Rolle hier, die wichtigste Rolle, die ich zu spielen habe, ist, dass ich Opfer sein muss. Ja, darf wäre zu schön, muss. Muss Opfer sein für die Fehler der Menschen, die noch kommen werden und derer, die schon da waren. Dass alle Menschen rein sein können. Und jetzt in dieser Zeit, jetzt in der Zeit, in der wir sind, also heute Palmsonntag, Warum heißt der Palmsonntag? Es war der Sonntag in der Geschichte Jesu, als er nach Jerusalem eingezogen ist, auf einem kleinen Esel, für einen König sehr würdig, auf einem kleinen Esel. Und dann haben sie mit Palmzweigen haben sie den Weg gesäumt. Deshalb heißt es Palmsonntag. Jesus zieht ein. Jerusalem, damals wie heute ein Brennpunkt, hat sich nichts geändert. Damals waren also jetzt die Menschen zusammen in Jerusalem und da waren Freunde und Feinde. Also man hat gehört von Jesus, man hat gehört von diesem König und da gab es eben Freunde, die sich gefreut haben. Die gesagt haben, jetzt bin ich mal gespannt, wenn der kommt. Da stehe ich mal an einem Straßenrand und jubel ihm zu. Die haben ihm zugejubelt und da gab es Feinde. Es war damals war so, Israel war besetzt von den Römern. Und die Römer, die mussten das ruhig halten. Und wenn dann solche Spinner da aufgetreten sind mit irgendwelchen komischen Sachen, die die Leute in Scharen zusammengezogen haben, das konnten die nicht haben. Das ist so wie heute manche Demo, die man am liebsten verbieten würde, wenn es nicht das Gesetz gäbe. So, das hat man nicht so gern, weil wer weiß, was da passiert. Ein Pulverfass. Und da gab es eben Feinde. Und diese Feinde waren auch in den jüdischen Rängen hochrangige Leute, und die haben gesagt, am besten der Kerle wäre weg. Wir würden den einkassieren. Das wäre das Beste. Der rührt uns die ganze Menge auf. Und das war die Situation, in der jetzt Jesus nach Jerusalem kommt. Und wenn man die Geschichte liest von Jesus, dann merkt man, dass Jesus, also da haben die Jünger schon ein paar Mal gesagt, der wollte gar nicht so richtig nach Jerusalem. Finde ich sehr menschlich. Der hat doch genau gewusst, was auf ihn wartet. Der wollte da nicht so gern hin. Hat immer gesagt, oh, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Noch ein bisschen, lass mich noch. Aber jetzt, Palmsonntag, das ist der Zeitpunkt, wo er einzieht. Und ich lese aus Johannes 12, ab Vers 12. Des anderen Tages viel Volks, das aus Fest gekommen war, das hörte, dass Jesus gen Jerusalem kommt. Nahmen sie Palmenzweige. Weiß nicht, heute wird man ein roter Teppich ausrollen oder Blumen streuen, also Palmenzweige. Es war ja trocken in Jerusalem, also wenn ihr dort wart oder die Bilder seht, es ist also staubtrocken da, aber Palmenzweige. Gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, da kommt in den Namen des Herrn, ein König von Israel. Also ein König wurde erwartet und für die war er der König. Jesus aber überkam ein Eselein und ritt da drauf, also das ist so, dass es halt keinen Zufall gibt. Die Palmenzweige und dass der auf einem Esel kommt, das sind Prophezeiungen, die schon Propheten, also so Weissager im Alten Testament, haben die schon vorhergesagt, dass das so kommen wird und es ist so gekommen. Kein Schritt war ein Zufall. Also er kam auf dem Esel, ritt darauf, wie geschrieben steht, nämlich ein Zitat aus dem Alten Testament, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt reiten auf dem Eselsfüllen. Und dann passiert Folgendes, ab Vers 20, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen, also hinauf nach Jerusalem, dass sie anbeteten auf das Fest. Die traten zu Philippus, ist also ein Jünger, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt dem Andreas und Philippus und Andreas sagten es weiter Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verklärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt's viel Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Also, ein großes Fest. Eins der größten Feste der Juden, das hier gefeiert wurde, das Passafest. Warum war es für die Juden so wichtig? Die Juden als Volk, die sind ja in die Gefangenschaft unter die Ägypter geraten und da ging es denen gar nicht gut. Das waren ja Sklaven. Die haben für die Ägypter Steine geschleppt und alles Mögliche gemacht. Also da ging es ihnen nicht gut. Und der Herr hat sie befreit davon. Und ihr wisst ja, geteilt vom Meer und also eine wunderbare Geschichte. Und deshalb, das Volk Israel hat diese Befreiung aus den Ägyptern, hat die gefeiert in diesem Passa-Fest. Und deshalb waren so viele Leute hier zusammen. Also es war ein Festival. Da waren also nicht nur die aus Jerusalem, sondern haben wir gehört, aus Galiläa, von überall sind sie hergekommen. Und interessanterweise waren da nicht nur Juden da, die ja jetzt einen direkten Bezug dazu hatten. Das ist wie heute, wenn ein Festival ist, da tauchen manchmal Leute auf, denkt man, was machen die hier? Aber irgendwie, Festivals ziehen Leute an, das war da genauso. Also hier heißt es, Griechen waren also auch da. Interessant. Es war ja damals auch so, dass also es in den Synagogen im Mittelmeerraum, wo die Griechen gewohnt haben, da gab es eben auch Griechen, die sich dem jüdischen Glauben hingezogen gefühlt haben. Das gab es da. Und die sind also jetzt von Geburt her keine Juden, aber die haben sich wohlgefühlt in dieser Gemeinschaft. Und deshalb haben sie gesagt, unsere Freunde, die Juden feiern, wir feiern mit denen. Auf nach Jerusalem, ein Festival. Und also gab es hier so eine griechische Gruppe, heute könnte man vielleicht sagen, die griechische Reisegruppe war das. Also die haben sich zusammengefunden und jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und diese Griechen hatten offensichtlich auch von Jesus gehört. Also das war schon keine so eine kleine Sache, sondern Jesus ist ja durch die Gegend gezogen und hat gepredigt und Volksmassen, also man hat von ihm gehört. Und wie der Zufall es will, treffen sie auf Philippus, einen Jünger Jesu, und sagen dem, ey, wir möchten Jesus sehen. Also, schade, es wird uns ja nicht mehr erklärt, außer wir möchten Jesus sehen. Für mich, das klingt wie so ein Besichtigungstermin. Also jetzt haben wir so ein Programm, jetzt sind wir in Jerusalem. Also schauen wir uns den Tempel an und dann schauen wir uns die Markthalle, ist natürlich auch immer ganz interessant. Und da haben wir doch gehört von diesem Jesus. Also es hört sich so ein bisschen an, ja, wie so ein Besichtigungsprogramm. Oder vielleicht war es mehr. Vielleicht wollten sie wirklich Jesus sehen, weil sie von ihm was gehört hatten, wo sie neugierig geworden sind, dass sie mehr von ihm lernen wollen. Also wir möchten gerne Jesus sehen, also völlig egal, wie das jetzt war. Für die Jünger war das ja so, Mensch, ist doch klasse, da gibt es Leute, die kommen von weit her und die wollen Jesus sehen. Das ist eine Chance, dass Jesus hier noch bekannter wird. Oder vielleicht können wir das benutzen, weil die wussten ja, dass Jesus in Gefahr war, dass man ihn umbringt. Vielleicht gibt es hier einen Ausweg. Und es könnte sein, dass Philippus so gedacht hat. Auf jeden Fall geht er sofort zum Andreas, einem anderen Jünger, und gemeinsam gehen sie zu Jesus und sagen dem, du, da ist eine Reisegruppe Griechen, die wollen dich gerne sehen. Vielleicht wäre das eine Chance für dich. Zumal hier in Jerusalem wird die Luft ja immer dünner. Man merkt es, es brodelt hier. Wenn du jetzt bei den Griechen einen guten Eindruck machst, vielleicht können wir mit denen mitgehen. Da gehen wir einfach weg aus Jerusalem, wir gehen zu den Griechen und boah, da kannst du deine Predigten im Mittelmeerraum halten. Also ich weiß es nicht, ob Philippus und Andreas so gesprochen haben, es könnte so sein, weil natürlich die Jünger wollten nicht, dass Jesus von ihnen geht. Die wollten ja gern, dass er da bleibt. Und so eine Gefangennahme, die ist ja nichts Lustiges. An der Reaktion von Jesus jedenfalls ist zu merken, dass für ihn da eine Menge auf dem Spiel steht. Vers 23 heißt es, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verklärt oder verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, spricht seinen Tod an, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, da bringt's viel Früchte. Also vereinfacht sagt Jesus hier, ihr Lieben, die ganze Zeit habe ich gesagt, wartet noch und wartet noch, aber jetzt ist halt einfach, jetzt ist die Zeit da, wo ich verherrlicht werde, wo ich meine Aufgabe erfüllen muss. für die ich gekommen bin. Aber das wird eben nicht so sein, dass ich so groß rauskomme und die Anerkennung von Nichtjuden gewinne oder dass ich jetzt hier mich absetze in den Mittelmeerraum, sondern meine Aufgabe ist, dass ich hier sterbe und das wird mich verherrlichen. Das ist meine Aufgabe, das sagt er ihnen. Also für mich, so wie er antwortet, merke ich auch, dass da eine Anfechtung ist. Es ist ihm ja auch nicht leicht gefallen. Es könnte schon an der Tür hier sein, um dem Kreuz zu entgehen. Man liest es im Vers 27, wo er sagt, jetzt ist meine Seele betrübt. Also so ähnlich wie, ich bin voller Sorge, ich bin betrübt, ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was vor mir ist. Und dann sagt er weiter, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Also Jesus weiß ganz genau, was jetzt kommt, wenn er in Jerusalem ist. Er weiß, dass der Weg zum Kreuz für ihn hier losgeht, dass der Tod feststeht und das bedeutet, ja, dass es schwer ist. Und für mich kann man hier auch lesen, dass er diesen Weg nicht leichtfertig geht, sondern dass er sich durchringen muss. Das ist mir auch ein Trost. Wenn jetzt so ein Gott kommt und dann geht er wie ein Gott ans Kreuz, aber Jesus ist richtig Mensch gewesen, ganz Mensch. Die Bibel sagt uns, es gibt nichts Größeres, als dass du ein Leben lässt für deinen Freund oder für deine Freunde. Da habe ich mir überlegt, würde ich das machen? Also ich bin ein Feigling, also ich kann zugeben, das wäre richtig groß, das zu machen, aber würdest du dein Leben für einen Freund geben? So, für Jesus war das auch nicht einfach. Er hat schon gewusst, das muss jetzt sein, aber das war für ihn nicht einfach. Das fällt Jesus jetzt auch nicht in den Schoß, dass er für unseren Willen jetzt leiden muss. Und wenn er diese Passionsgeschichte liest, das ist eine schreckliche Geschichte, da gibt es einen Film darüber, hat einer einen Film gedreht. Ich gestehe, ich habe ihn nicht anguckt, weil ich scheue mich, das anzuschauen. Es war ja wirklich ein schreckliches Leiden, was Jesus da durchmachen musste. Aber er weiß, ich darf mich jetzt nicht abbringen lassen, auch wenn das so verlockend klingt. Ha, Jerusalem, psst, ab mit den Griechen, dieser lustigen Reisegruppe, dann komme ich drum rum. Er weiß, dass dieser Weg für ihn mit dem Tod endet, aber auch, dass es langfristig ewiges Leben für alle bedeutet. Und deshalb, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verklärt wird durch seinen Weg ans Kreuz. Verklärt, verherrlicht, was heißt es? Jemanden mit Glanz umgeben, Erhabenheit ausstrahlen, Ansehen genießen, Ehre zugesprochen bekommen, aufgrund seiner Ausstrahlung groß rauskommen. Das hört sich ja für uns irgendwie komisch an. Da sagt er, ich werde verherrlicht und geht diesen herben Weg ans Kreuz. Und trotzdem sagt er, das ist es, dadurch werde ich verherrlicht. Und das muss man eben in der Größe dieser Erlösung sehen. Das ist eigentlich wichtiger als Weihnachten. Die Tatsache, dass Gottes Sohn für dich und deine Sünden ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, damit du reingewaschen werden kannst und ein ewiges Leben haben kannst, das ist das Größte. Wenn Jesus jetzt einfach das so sagt, dann gibt er eine wichtige Antwort, die auch für uns wichtig ist. Ihr Griechen, ihr sagt, ihr wollt mich sehen. Das haben sie von ihm gehört, voller Glorie. Ihr wollt mich sehen. Und jetzt ist es sehr herb. Er sagt, also wenn ihr mich wirklich sehen wollt, dann müsst ihr mich im Leiden und Sterben sehen, weil das ist, was mich verherrlicht. Also das ist das eigentlich Wichtige. Das ist auch was Wichtiges im Glauben. Also so anfangs habe ich gedacht, wenn ich dem Glauben nachfolge, das ist wie Paradies, oder? Dann Gott ist mein Vater und wenn ich was will, dann macht er das, ist alles herrlich. Aber das hat er nirgends versprochen. Er hat nirgends versprochen, dass dieser Weg ein Zuckerschlecken ist und dass es einem da nur gut geht. Das hat er nirgends versprochen. Worum es geht, ist ja nicht dieses kleine Leben hier auf der Erde, sondern worum es wirklich geht, ist die Erlösung in der Ewigkeit. Das, was nach dem Tod kommt, ist das eigentlich. Jetzt, ich sehe auch viele Segnungen im Leben als Christ auf dieser Welt, aber das Glorreichste ist, was dann danach kommt. Und so ist jetzt auch das Ganze, wie das mit Jesus als König war, völlig anders, als die Menschen das gedacht haben. Gerade andersrum. Anstatt dass der glorreich mit seinem Heer in Jerusalem einreitet auf dem weißen Pferd, kommt er jetzt aus so einem klapprigen, ein Füllen, das war ja nicht einmal ein ausgewachsener Esel, das war so ein Eselein, kommt er da als König. Also es ist vieles einfach ganz umgedreht und anders. Und so sagt er, also im rechten Licht könnt ihr mich nur sehen, wenn ihr mich am Kreuz seht. Für die Griechen muss es schlimm gewesen sein. Die Griechen, die waren ja bekannt davon, das war also die Welt der Philosophen, des Schönen, des Ästhetischen, des Reinen. Das war eine Provokation, damals und auch heute. Ist auch heute noch so, das Kreuz ist eine Provokation. Wie viele Jahre wird es schon diskutiert, ob ein Kreuz im Klassenzimmer hängen darf? Da habe ich gelesen, welche, die haben da seelische Leiden gehabt, weil sie das Kreuz anschauen haben müssen. Ist interessant, am Kreuz scheidet sich vieles. Das Kreuz trennt. Also sich mit dem Kreuz auseinandersetzen ist eine wichtige Frage. Und wir können auch überlegen, ja, Mensch, Gott hätte es doch auch anders machen können, oder für jemanden, der so perfekt und alles wirklich kann, dass er so einen Weg sucht. Hätten wir das so gemacht? Also ich hätte es nicht so gemacht. Ich hätte wahrscheinlich dieses herkommen lassen. Das hätte ich ein bisschen toller gefunden, als jetzt diesen herben Weg, den Jesus gehen musste. Warum das Kreuz, warum das Tod? Der Tod, das ist der Plan Gottes von Anfang an gewesen. Das ganze Alte Testament. Es gibt über 200 Prophezeiungen über Jesus und diesen Weg, wie er ihn gehen wird im Alten Testament, die alle eingetroffen sind. Das war sein Plan, das ist kein Zufall, kein Schritt hier ist ein Zufall. Auch dass Jesus jetzt genau zu diesem Moment nach Jerusalem geht und diesen Weg antritt, ist kein Zufall. Es ist Gottes Plan. Paulus schreibt im Korintherbrief im ersten Kapitel, die Juden fordern Zeichen. Ich meine, das sind wir auch, oder? Wir wollen ja immer was anfassen können, oder? Zeichen. Ich habe mir schon oft überlegt, würde ich leichter Christ sein können, wenn jetzt heute Morgen hier Jesus reinkommen wäre? Wäre das dann leichter? Weil wir wollen ja immer was zum Anfassen haben. Da kann man mal drüber nachdenken, ob das wirklich leichter wäre. Also Juden fordern Zeichen. Die Griechen Weisheit, das waren die Philosophen. Also die wollten überzeugt werden. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, sagt der Paulus. Hier geht es nicht um kluge Sprüche, es geht nicht um Weisheit. Schau, so die Sache, wer kann denn die Sache verstehen? Muss man jetzt irgendwie Theologie studiert haben, um das zu verstehen? Muss man nicht. Es ist alles ganz einfach, es ist total einfach. Du bist ein Mensch, weil du ein Mensch bist, begehst du Fehler, du bist Sünder, weil du Sünder bist, kannst du nicht zu Gott. Du brauchst jemanden, der diese Sünde wegnimmt, das war Jesus. Und der ist bereit, es zu tun, wenn du bereit bist, es anzunehmen. Amen. Ist ganz einfach. Brauchen wir keine Theologie, brauchen wir keine Zeichen, sondern das Kreuz anzuschauen. Also Paulus sagt weiter, für Juden ein empörendes Ärgernis. Ja gut, das war ein Ärgernis. Und für die Heiden und die Griechen eine Torheit. Die Juden, die wollten den goldenen Reiter haben. Für die war das ein Ärgernis. Was ist denn das für ein König, der da auf einem Eselein hier einreitet? Und für die Griechen eine Torheit. Das sagt die Bibel uns. Wer versucht, mit dem Verstand den Glauben zu verstehen, der wird ihn nicht verstehen. Der Glaube lässt sich nur durch den Glauben verstehen. Das sagt die Bibel. Es ist eine Torheit denen, die das versuchen, über das Intellekt zu begreifen. So muss Jesus also an einen Ort hin, wo Gott ihn verherrlicht, nämlich ans Kreuz. Und so sagt der Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Keine Menschenkraft, eine Gotteskraft. Und das ist bis heute so. Ohne Kreuz gibt es keinen Weg zu Gott. weil der Mensch es nicht schaffen kann, weil wir nicht perfekt sein können, weil wir es nicht hinkriegen. Und so ist bis heute so. Und jemand, der Jesus kennenlernen will, der muss sich mit dem Kreuz auseinandersetzen. Warum war das nötig? Damit muss man sich auseinandersetzen. Dadurch wird der Plan Gottes klar und wird Jesus ins rechte Licht gerückt. Und so, wenn man das Kreuz sieht, sieht man viele Dinge. Zum einen, was mir gefällt, wenn ich das Kreuz sehe, wo Gott in Form von Jesus ans Kreuz gegangen ist, da sehe ich einen Gott, der was von Leid versteht, der auch gelitten hat, der mitgelitten hat. Ein Gott, der auf die Erde kommt, um zu leiden. Das ist kein Gott auf Wolke 17, der da von oben alles dirigiert, alles rosarot und glänzender Palast und weit weg. Der ist ganz nah. Wenn es dir am dreckigsten geht, ist er dir am nahesten. Weil du wissen darfst, dass er das selber erlebt hat. Das war für ihn nicht leicht. Da hat er gesagt, Vater, lass es an mir vorbeigehen. Der hat es am eigenen Leib erfahren. Also es gibt Menschen, vielleicht kennt ihr auch welche, die sind so Überflieger. So was der Friedemann vorhin gesagt hat, die so rhetorisch gut drauf sind. Ja, die irgendwie überall gut durchkommen. Aber vielleicht nie in einer wirklichen Krise gesteckt haben. Gott selber war in der Krise, war in der Todeskrise. Und seitdem kann jeder Mensch wissen, wenn ich selber in eine Krise komme, vielleicht kommst du, nein, nicht vielleicht, jeder von uns wird in seine Todeskrise kommen. Früher oder später, wir wissen nicht, aber jeder wird in diese Krise kommen. Und dann darf der Gläubige wissen, dass Jesus mit ihm ist und ihn genau versteht, mitleidet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was mir noch wichtig ist, ist, dass, wenn ich das Kreuz anschaue, da hängt jemand dann am Kreuz, der hat den Tod besiegt. Das ist das Allerwichtige. Weshalb soll ich denn glauben, dass ich tatsächlich ein ewiges Leben haben kann, wenn ich nicht sehe, wie das jemand gemacht hat? Jesus hat es gemacht. Jesus ist gestorben, 3 Tage. Was haben sie gesagt? Er hat schon gestunken. Da war es ja warm, brütend warm. Und so ein Toter, der da in der Gegend rumliegt. Wieder auferstanden. Seinen Jüngern erschienen. Er hat den Tod von innen besiegt. Das heißt, durch den Tod gegangen, hat ihn besiegt. Ihr alle kennt doch die Geschichte von Troja, wo sie Troja belagert haben und haben das einfach nicht geschafft, diese Stadt einzunehmen. Da haben sie denen ein Geschenk gemacht, diesen riesen Gaul aus Holz, und da waren die Soldaten drin. Da haben sie reingeschoben, dann Klappe auf, Soldaten raus, und dann haben sie Troja eingenommen. Das heißt, von innen her wurde diese Schlacht gewonnen. Und wenn man das Kreuz anschaut, dann überwindet Gott den Tod für uns alle, indem er selber stirbt, von innen her, indem er durch den Tod durchbricht. Weiter sehe ich im Tod, dass der Gekreuzigte meine Schuld trägt. Das habe ich schon erwähnt. Das ist also ein Lastenträger, ein Schuldenträger, der unsere Schuld auflöst, damit wir wieder entlastet leben können. Ich habe jetzt gesagt, dass es wichtig für die Ewigkeit ist, weil wir sonst die Ewigkeit nicht sehen. Aber es ist nicht nur deshalb wichtig, es ist ja jeden Tag wichtig. Es ist ein Segen, dass wir jeden Tag unsere Schuld wieder hinlegen dürfen und wissen, dass sie uns vergeben wird. Sogar völlig egal, was es für eine war. Wenn wir wirklich bereuen und diese Schuld hinlegen, wird sie uns vergeben. So soll es ja eigentlich sein. Also gibt es ja diese Sprüche, warum sehen diese Gläubigen so erlöst aus oder warum strahlen die da so? Ja, das kann ja nur daher kommen, dass etwas geschieht, was wir selber gar nicht schaffen können. Uns zu befreien von dem Dreck, der auf uns hängt, den wir selber auf uns geladen haben. Und als Letztes ist mir auch sehr wichtig, ich sehe hier einen Gott, der Schuld ernst nimmt. Das ist ja so irgendwie, die Welt nimmt ja Gott nicht so richtig ernst. Sie denkt vielleicht auch nicht darüber nach, dass jeder mal sterben muss. Und dann kommt die Frage, ja, ist jetzt alles aus? Ja, und wenn es nicht alles aus ist, habe ich mich dann darum gekümmert? Gott ist ein gerechter Gott. Ein gerechter Gott kann kein Auge zudrücken. So, wir Menschen können das schon. Wir sagen, nun ja, so eine Notlüge oder habe ich ja nicht böse gemeint, das habe ich ja nur so gesagt, um dem anderen nicht weh zu tun oder irgend sowas. Notlügen gibt es bei Gott nicht. Egal, eine Lüge ist eine Lüge, Punkt. Und wenn eine Lüge da ist, dann ist es Sünde. Und wenn es eine Sünde ist, dann braucht es eine Erlösung für diese Sünde. Wenn wir einen gerechten Gott, auf den wir uns verlassen wollen, haben wollen, dann können wir nur einen gerechten Gott haben. Dieser gerechte Gott muss Fehler bestrafen. Punkt. Und deshalb braucht es das Kreuz, weil Gott Schuld ernst nimmt. Und da dürfen wir aber die Schuld auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und die Welt darf die Schuld nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ja nicht so, dass es mir jetzt wurscht ist, dann komme ich vor das Gericht. Die Bibel sagt es uns, dass das für jeden wird es das Gericht geben und dann wird das Buch aufgetan, dann wird dein Leben an dir vorbeiziehen und dann, ja, dann ist es zu spät, diese Schuld wegzunehmen. Gott nimmt diese Schuld ernst und Gott nimmt auch die Schuld ernst, die jetzt andere auf dich laden. Wie viel Elend erleben Menschen, weil andere an ihnen schuldig werden? Die ganze Welt ist so, mit Ellbogen. Da wirst du verletzt, verhöhnt, missachtet. Diese Schuld, die auch an diesen Menschen geschieht, die würde ja nicht ernst genommen werden, wenn Gott sagt, naja, macht nichts, das war nicht so schlimm. In Wirklichkeit ist so, jeder, der missachtet, der verletzt, der sowas tut, der muss bestraft werden. Aber Gott sagt, okay, wenn du so einer warst in deinem Leben, der andere mit Füßen getreten hat, der andere wehgetan hat und du möchtest deinen Weg ändern, ist okay. Dann werde ich dir deine Schuld vergeben. Egal welches. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, der Angelo hat hier mal so eine Vortragsreihe gehalten, hat er erzählt, dass er mit so einem Bus durch die Gegend fährt und dass er da einen mitnimmt, der ihm da hilft, der einen Menschen getötet hatte. Ein Mörder, der zum Glauben gekommen ist. Also stell dir mal vor, hier kommt einer rein und sagt, ich bin ein Mörder und setzt sich hier hin. Wie fühlst du dich dann? Sitzt neben einem Mörder. Also, egal was es ist, wenn du wirklich willst, kannst du zu Gott kommen und er wird dir deine Schuld vergeben. Wenn du wirklich willst. Wenn du an Jesus Christus, wenn du an das Kreuz, wenn du an diese Vergebung glaubst. Gott nimmt deine Strafe, die du verdienst, auf sich, damit du eine Chance hast. In dieser Welt und in der zukünftigen. Und damit werden aber auch alle Opfer und alles wird ernst genommen. Gott nimmt diese Fehler ernst. Und Jesus wird von Gott am Kreuz ins rechte Licht gerückt. Und Jesus nimmt dieses Bild selber nochmal auf, weil er uns es wirklich klar machen will, indem er uns jetzt erzählt von diesem Weizenkorn. Was ist mit diesem Weizenkorn? Er sagt also, wenn du so ein Weizenkorn jetzt am Schrank in der Ecke legst, man hat ja jetzt von den Ägyptern, da hat man irgendwie Gräber aufgemacht und da hat man noch solche Weizenkörner gefunden. Legst du das Weizenkorn irgendwo hin, das ist schön trocken, da liegt es, da kann das da 2 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre, 500 Jahre, da liegt das Weizenkorn, hinterher immer noch ein Weizenkorn. Und das sagt Jesus, also ein Korn allein, wenn es für sich selber bleibt, bleibt für sich, da wo man es hinlegt. Aber ein Korn, das man jetzt nimmt, dieses von den Ägyptern, wenn es keimfähig ist, man nimmt dieses Korn in die Erde, gibt dem Wasser und es stirbt sozusagen, wird daraus eine Ähre, an der viel mehr hängt als dieses einzelne Korn. Bringt Frucht. Ein Korn jedoch, das sich hingibt, also das, ja, das bereit ist zu sterben, das sich in die Erde geben lässt, das bringt viel Frucht vor. Und es sagt Jesus, das ist mein Weg. Wenn ich mit den Griechen jetzt gehen würde, okay, dann bleibe ich eben so, dann kann ich diese Erlösung, diese Verherrlichung nicht erreichen. Und deshalb wählt Jesus den Weizenkornweg, den Abstieg, den Tod, den Weg der Erniedrigung, damit er diese Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, damit er diese Verherrlichung erreicht. Und so wird durch das Kreuz, durch diesen Tod, ja, Leben geschenkt, weil der Tod besiegt wurde. weil Sünde vergeben werden kann. Was wäre denn das Gegenteil? Oder andersrum, also so, was man so sieht und wie die Welt es so gerne macht, ist oft das Gegenteil von dem, wie Gott es gern haben will. Also das Gegenteil, das wäre so was richtig Prunkvolles, also vielleicht so ein Raketenweg. Also die Rakete steigt steil in den Himmel und hell erleuchtet, bunt, brennt aus, fällt runter und da liegt so ein Holzstängel dann am Boden. Das wäre so ein Strohfeuer. Mir scheint es, dass die Welt liebt diese Raketen, liebt diese Feuerwerke, dieses Aufblühen, dieses Bunte. Feiern bis zum Morgen und dann schlafen bis zum Mittag. Drogen, Geld, Macht, Karriere, was weiß ich was. All diese Dinge, die vergänglich sind, die du nicht mitnimmst. Der Bruder Adi hat mir immer gesagt, das Totenhemd hat keine Taschen. Das Totenhemd hat keine Taschen. Das sind Raketenweg. Und Jesus steht vor dieser Frage, was mache ich jetzt? Und er wählt den Weizenkornweg. Wir stehen selber vor dieser Frage, welchen Weg wir gehen. Den Weg der Welt, Karriere, Geld, Auto, was weiß ich. Oder Weizenkornweg. Das ist ja, ich will ja gern Menschen zu Jesus führen und denen will ich das so richtig lecker erklären. Aber je länger ich Christ bin, umso weniger kann ich das, weil man kann es nicht lecker erklären. Das ist auch ein herber Weg, das ist auch ein harter Weg. Er fordert Entbehrungen. Das Geschenk ist unbezahlbar, aber jetzt aus weltlicher Sicht, wer weltliche Dinge haben will, für den ist das nichts. Also für den ist wirklich nichts. Jesus sagt, wer an seinem Leben hängt, der verliert's aus der Sicht Gottes. Wenn dir das so wichtig ist, diese weltlichen Dinge zu haben, diese Genüsse zu haben, ja, also dann am Ende, okay, dann ist halt rum. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, also Hass finde ich schon herb, also dahinter steckt, dass dir das eben nicht so wichtig ist, wie eben diese Zukunft mit Gott. Der wird es bewahren bis ins ewige Leben, worauf es da wirklich ankommt. Also wer sein Leben hasst, das kann man sagen, es hört sich ja an, als ob Jesus lebensmüde war und jetzt ist gerade gut und er sucht jetzt lauter Nachfolger, die auch lebensmüde sind, aber so ist es nicht. Er hat ja gesagt, nimm diesen Kelch von mir. Und da merkt man schon, dass er nicht lebensmüd war. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt ein Leben hassen, sondern dass wir daran nicht hängen, dass wir davon nicht abhängig sind. Also wenn du abhängig davon bist, dass all dieser Glanz und irgendwas dich umgibt, dann ist es falsch. Was Jesus hier sagt und was er meint ist, dass wir den Wert dieses Lebens recht sehen müssen. Es ist ja okay, dass du eine Wohnung hast, ein Fahrrad, ein Moped, ein Auto oder was weiß ich. Ist alles okay. Aber wenn du daran hängst, wenn dir das zu wichtig ist, dann ist es falsch. Jesus sagt, wer nur darauf bedacht ist, sich selber zu erhalten, wer nur bedacht ist, für sich selber was geht aus dem Leben zu ziehen, wer sein eigenes Glück sucht, seine eigenen Wünsche über alles andere setzt, der hat das Falsche gesetzt. Am Ende wird er alles verlieren. Das Totenhemd hat keine Taschen. Nichts davon wird er mitnehmen. Und Jesus lebt die Alternative und diese Alternative, die legt er uns ans Herz. Das ist halt ein großes Geheimnis. Man sagt doch als Christ oft, guck mal den an, der kümmert sich nicht um den Glauben, wie gut es dem geht. Der wollte ihm ein schickes Haus, der hat ein Riesenauto, hat eine steile Frau und er fährt jede, was weiß ich, drei Monate in Urlaub und was weiß ich. Guck mal hin, dem geht so gut. Geht's dem wirklich gut? Muss man drüber nachdenken. Jesus sagt, dir geht's wirklich gut, wenn du von deinen Abhängigkeiten frei wirst. Dann geht's dir gut. Weil jede Abhängigkeit, die zieht an dir, die nimmt dir. Wenn du davon frei bist, dann geht es dir wirklich gut. Und wie kann man das am besten üben, von dem frei zu werden? Das ist das, was die Bibel uns sagt. Also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ganz einfach. Das sagt die Bibel, Jesus sagt, du brauchst gar nichts mehr sonst lesen, das musst du verstehen und machen und wenn du das lebst, dann ist alles okay. Das bedeutet, das kann man üben, indem man zugunsten anderer auf Dinge verzichtet. Indem man eben an den anderen denkt. Die Bibel sagt, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Das muss man mal probieren. Nimm mal den, der neben dir sitzt und sagst, okay, der ist mir jetzt wichtiger als ich selber. Also hey, das sagt die Bibel, so soll es sein. Ich habe ein ganz großes Geheimnis da drin. Ich fordere euch dazu auf, probiert es mal aus. Da ist ein großes Geheimnis da drin, an Zufriedenheit, an innerem Frieden, indem man anderen etwas gönnt und dadurch sich selber beschenkt in einer anderen Art. Die Welt macht es uns schwer, da ist es schwer. Da guckt man nach Karriere. Und zum Beispiel im Beruf, wenn da eine Beförderung ansteht und man weiß ganz genau, wenn ich den Posten annehme, dann zwingt es mich, dass ich da so ein bisschen ein paar Mauscheleien mitmache. Dann gehören da unsaubere Geschäfte da mit dazu. Man macht ja schließlich Karriere. Und möchte ich dann die Beförderung annehmen oder ja, bleibe ich dann den Linien, die Gott mir vorgibt, treu? Ist genauso, ja, wie geht man mit Geld um? Egal wie viel man hat, ja, natürlich hat man Träume, was man damit anstellen möchte. Aber kann ich dann noch großzügig sein für Gott, dem anderen helfen, meinen Teil dazu beitragen? Wofür entscheide ich mich? Am Ende ist immer die Frage, wem will ich dienen? Das sagt die Bibel auch, das kannst du überlegen. Wem willst du dienen? Dienst du jetzt dem Geld? Jagst du dem nach? Oder wem dienst du? Und Jesus fragt dich, wem dienst du letztlich? Er stellt diese Frage hier. Sagt, dienst du dir und deinen Idealen, deinen Wünschen, deinen Vorstellungen oder dienst du mir und meinen Wünschen und meinen Vorstellungen? Und hast du das Vertrauen, dass Jesus, dass Gott genau weiß, was dich in deinem Leben wirklich glücklich macht? Wie du Erfüllung, weshalb bist du überhaupt auf der Welt? Weshalb lebst du überhaupt? Was ist das Ziel überhaupt? Ich habe vorhin am Anfang gesagt, es ist kein Zufall. Gott hat einen Plan für dich. Ist dir das wichtig? Die Bibel sagt uns, wir sollen Jesus gucken, was hat er gemacht und sollen es nachmachen. Und wie hat es Jesus gemacht? Jesus hat geguckt, was will mein Vater von mir und das hat er gemacht. Er war gehorsam Gott gegenüber und hat ihm gedient und hat gesagt, schau mal und deshalb bringe ich Frucht. Und Jesu Leben, der hat sich ja nicht zurückgezogen und hat im Kloster hinter Mauern ständig auf den Knien gelegen. Jesus Leben, ich meine, der ist durch die Gegend gezogen, der hat gegessen, der war auf der Hochzeit, hat Wein getrunken. Also der hat ein reiches Leben gelebt. Und was Jesus hier sagt, das gilt jetzt nicht nur jetzt für dich als Einzelnen, sondern es gilt hier für uns als Gemeinde. Eine Gemeinde kann auch so hinter ihren Mauern in ihrem Saft sitzen und nur nach innen schauen, an sich selber denken und das verlieren, was drumherum ist. Wenn man so schön gemütlich miteinander sitzt, man kennt sich ja und das sind die netten Leute. Aber eine Gemeinde, die ihr eigenes Leben gering achtet, also indem sie nach außen schaut, die Nöte sieht der Menschen, die drumherum sind, darauf achtet, was die Menschen brauchen in Jettingen und der Umgebung, soweit wir sie kennen, was unsere Nachbarn brauchen. Da gewinnt dann Leben und auch Gemeinde an Tiefe und Wirkung. Und eine Gemeinde ist nur eine echte Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Das war schon immer so, dass Gott gesagt hat, ich habe eine Aufgabe für euch. Das heißt, nicht sitz hin und genieße nur selber, sondern ich habe eine Aufgabe. Und darum sagt Jesus hier, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wie geht es? Wir haben ein Buch hinterlassen, in dem die Wegbeschreibung drinsteht, wo wir lernen können, wie dieser Weg aushält. Und dann sagt er, und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Also folg mir nach. Da, wo du mich findest, da, wo ich bin. Also als Jugendlicher, was mir da sehr geholfen hat, das war die ganz einfache Frage. Immer, wenn eine Entscheidung anstand, das oder das, habe ich mich gefragt, wenn Jesus das zu entscheiden hätte, was würde der jetzt tun? Und ich gestehe, ich habe nicht immer das getan, was er getan hätte, weil es mir zu schwer war. Aber ich finde die Frage gut. Also wenn du eine ganz einfache Frage willst für dein Leben, was du machen sollst, heute Nachmittag, heute Abend, heute Nacht, morgen früh, frag dich einfach, stell dir einfach mal vor, was würde Jesus jetzt machen? Wo ist Jesus denn? Er sagt also, und wo ich bin, da sollst du sein. Wo ist er denn? Ich will nur ein paar Beispiele erwähnen aus dem Neuen Testament. Da gibt es so eine Frau am Jakobsbrunnen. Und die Frau, die geht mittags in der Sommer, in der Hitze, wo kein anderer zum Brunnen geht, damit sie keinen trifft, geht sie dahin. Weil sie gesellschaftlich also nicht so sehr geachtet ist. Also sie hat ihren fünften Mann gehabt und jetzt lebt sie schon beim nächsten. Also das war so jemand, der war gesellschaftlich unten durch. Mit der hat er sich unterhalten. Mit der Frau war Jesus. Wo ist Jesus? Er war bei Zachäus. Es war einer, der ist mit dem Geld nicht klargekommen, der ist am Rand der Gesellschaft gestanden, der war verachtet. Und bei dem war Jesus. Wo war Jesus? Jesus ist bei Bartimäus. Bartimäus, es war ein Blinder, ein Bettler, der am Wegesrand saß. Der war ausgeschlossen. Keiner wollte ihm helfen. Die anderen haben ihn auf die Seite gedrückt. Bei dem war Jesus. Wo ist Jesus? Jesus war bei der Prostituierten, die zu ihm gekommen ist und hat ihm mit Öl die Füße gesalbt. Auch bei der war Jesus. Also wir sehen schon, so wie der Friedemann gesagt hat, also mich hätte ich nicht ausgesucht, weshalb er jetzt mich ausgesucht hat. Ihr müsst mal die Jünger angucken, die ihn verraten haben, was der ausgesucht hat. Er hat dich ausgesucht. Ist ja gut, wenn du selber erkennst, dass du, ja, dass es dir an Würdigkeit fehlt, aber die Menschen hat er ausgesucht. Wo schickt er uns hin? Da schickt er uns hin. Nicht zum Bürgermeister und zum Celebrity, was weiß ich, was zu den tollen Menschen. Da schickt er uns hin. Wo ist Jesus? Wo Jesus ist, da sollen wir auch sein. Nahe bei den Menschen, die Nöte haben. Ihre Not aushalten oder mittragen, Not lindern und trösten. Und vor allem den Menschen das Kreuz zeigen. Weil unsere Kraft ist begrenzt, aber die Kraft des Kreuzes ist unbegrenzt. Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und Jesus verspricht, wer mir so dienen wird, also wenn du dem so nachfolgst, wie er es vorgelebt hat, den wird mein Vater ehren. Gott wird uns ehren, Gott wird uns loben und danken, Gott wird uns auszeichnen. Schau, eine Tatsache einfach. Es ist nicht einfach so, du lebst und dann stirbst und alles ist rum. Die Wahrheit der Bibel ist, dass es ein Gericht geben wird. Diesem Gericht wird dann Jesus als Richter über das Leben, das Gute und das Böse zu Gericht sitzen. Und natürlich als Gläubige, wenn wir da vor Jesus kommen, werden wir uns darüber freuen, werden wir ihn loben. Aber was Jesus hier sagt ist, es wird auch Lob von Gott geben. Natürlich wird es Tadel geben, da wo es nicht gestimmt hat, wird es Tadel geben. Aber es wird Lob geben für das, was wir in der Nachfolge getan haben. Wenn also Menschen, wenn Gemeinden diesen Weg Jesu geben, dann freut Gott sich darüber und wir werden ein Lob empfangen und es macht Mut. Also wenn wir das annehmen, Gott gehorchen, wie Jesus den Menschen dienen, ja auch wenn es schwierig wird, dann, ja, weil es Gott ehrt, weil es uns selber zufriedenstellt, unser Leben reich macht, dann werden wir am Ende Ehre bei Gott empfangen. Also am Anfang haben wir gestartet mit dem Satz der Griechen, wir wollen Jesus sehen. Das wollen die Griechen gerne, die wollen Jesus sehen. Und wahrscheinlich war das so ein bisschen Sensationslust. Aber wer Jesus wirklich sehen will, der muss das Kreuz sehen, den Gekreuzigten. Und das ist die Osterzeit. Das ist jetzt diese Zeit. Das ist die Zeit, in der wir darüber nachdenken können. An diesen Gott, der ins Leiden kommt, der jedem nahe ist, auch in seiner eigenen Todesstunde, der die Opfer ernst nimmt, der Schuld trägt. Wer Jesus wirklich kennenlernen will, der muss bereit sein, ja, diesen Weizenkornweg selber zu gehen, sich sein altes Leben begraben zu lassen. Die Bibel sagt, ja, wir sollen das wie einen alten Mantel ablegen und eine neue Kreatur werden. Gott lieben und die Menschen lieben, Gott gehorchen und Menschen dienen, hingeben, um zu leben, verlieren, um zu gewinnen, dienen, um geehrt zu werden. Und auf dieses Leben fällt Glanz von Gott her. Wir wollen Jesus sehen. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht ohne Plan gelassen hast. Wir danken dir dafür, dass wir aus deinem Wort erkennen dürfen, was du für uns vorgesehen hast. Wir danken dir dafür, dass wir aufs Kreuz schauen dürfen, dass Jesus für uns, für unsere Schuld gestorben ist, sodass wir zu dir aufsehen dürfen, dass wir einen Bruder haben, dass wir einen Vater haben, dass wir in deiner Familie sein dürfen. Wir danken dir für diese Segnungen. Vater, bitte, lass dieses Wort in uns wohnen, ja, lass es uns anrühren, lass es uns bewegen, darüber nachdenken, damit wir auf unserem Weg, ja, dir mehr zuwachsen. Das beten wir durch Jesus. Amen.